Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 63. Heute mal wieder mit Jens.
Hallo. Hallo.
Und mir, meiner einer, ich bin Ingo und ja, wir beschäftigen uns heute mit IPv6, mit dem Linux Day, mit Backups und mit News und allem, was uns noch so einfällt. Ihr könnt natürlich wie immer zu uns in den Chat kommen unter irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux oder klickt einfach auf unser Blog blog.radiotux.de, dort einfach auf Chat klicken und dann seid ihr dabei, dann könnt ihr mitdiskutieren und die Sendung hier begleiten. Ja, fangen wir erstmal ein bisschen an mit Musik. Wie immer freie Musik, die ihr einfach so kostenlos aus dem Internet laden könnt. Diesmal zusammengestellt von Sebastian. Und der erste Titel ist Kangaroo Music, The Legend von Gwark. Auch sehr ein interessanter Titel.
Thank you.
I am Miguel de Casa and you're listening to Radio Tux.
Genau, Radio Tux et Horaz Ausgabe 43. Und am Montag, am 25. war der Linux Day hier an der Hochschule der Medien, gleich hier nebenbei im Raum, am Studio dran. Und sag mal, Jens, dich habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Was hast du denn gemacht?
Ja, nee, ich bin noch kurzfristig auf ein Projekt aufgesprungen und wir drehen gerade ein paar Video-Interviews mit den Spitzenkommunalpolitikern aus Stuttgart und der Region und kann man sich anschauen unter, blogs.stuttgarter-zeitung.de/wahlblog. So müsste es, glaube ich, heißen. Und da gibt es aber irgendwo auch Links, dann einfacher zu finden.
Gibst du,
und es läuft einfach, jetzt erst an.
Ja, ja, du hast einfach gar keine Lust gehabt.
Nee, ich war dann abends überrascht, nachdem ich dann auch noch mein kommunales Kino veranstaltet hatte. Als ich dann das gesehen hatte, dass das auch war, und habe dann erst irgendwie das wieder so richtig wahrgenommen.
Jedenfalls hast du eine Menge verpasst. Es waren viele interessante Vorträge und vor allem natürlich über Groupware-Themen und über Mozilla, über HTML5 waren ein paar Vorträge. Und
das hätte mich interessiert, ja.
Ich hoffe mal, die kommen demnächst auch noch online, müssen wir mal schauen, wann wir das hinkriegen. Da auf jeden Fall linux-day.de im Auge behalten und dann kommen die Aufzeichnungen irgendwann, ja, weiß nicht, wie schnell wir sind. Ich würde mal eher sagen, es dauert noch ein bisschen.
Das wäre klasse mit den Aufzeichnungen, dann könnte ich auch noch mal ein bisschen reinhören. Kannst du,
ja.
Die Party kann ich zwar dann nicht mehr nach mitmachen, aber...
Die war am besten. Also ganz ehrlich, die war cool. Da kamen dann auch noch ein paar Leute, die es am Tag nicht geschafft haben, vorbeizukommen. Und es war eine nette, gesellige Runde. Und es gab ja auch Open Bier und Open Pommes und Open Essen, Trinken. War ganz lustig. Wir hatten ja dann so Gutscheine verteilt und jeder konnte dann von den Gutscheinen sich was kaufen, was er wollte. Und war echt nett. Schade, dass hier irgendwann die Busse irgendwie schon sehr früh fahren und man dann die Party abbrechen musste.
Da hatten wir zum Beispiel jetzt auch für unsere Interviews war eine spezielle Frage über einen Themenbereich, waren Nachtbusversorgung.
Nachtbusversorgung.
Für Stuttgart und die Region. Also da,
jeden Tag.
Ja, zumindest mal am Wochenende noch besser und an jedem Tag sowieso und überhaupt die U-Bahn eigentlich auch. Ja. Ja, wen das interessiert und wer aus der Region kommt, der kann sich dann da die einzelnen Antworten der Spitzenpolitiker anhören dazu.
Der Linux Day wird auf jeden Fall, wenn nichts schief geht, nächstes Jahr auch wieder stattfinden. Mal gucken, ob wir die ganzen Leute zusammenkriegen und ich denke mal, das ist schon eine Veranstaltung, die es lohnt, am Leben zu halten. Das war jetzt das zweite Mal, dass das Ganze stattgefunden hat. Es waren so etwa 100 Zuhörer. Mit ein bisschen Durchlauf natürlich, die ganze Zeit waren nicht 100 da, aber würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen. Also wir haben auf jeden Fall Karten verteilt gehabt und das waren knapp über 70, aber es waren natürlich, sind auch natürlich welche rumgelaufen, die nicht unbedingt sich bei uns registriert hatten. Schöne Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Hab auch noch ein paar nette Leute kennengelernt, hab ein paar Interviews ausgemacht für demnächst unter anderem über das Thema Green IT und dann reden wir auch demnächst nochmal ein bisschen intensiver über Groupware, das hatte ich ja schon mal angekündigt. Mhm. Ja, das zumindest zum Linux Day 2009. Ja, hast du es dann geschafft, mal dich umzugucken, was jetzt so die letzten Wochen passiert ist, weil dich habe ich ja doch schon vermisst ziemlich. Wir haben irgendwie keine News gehabt in letzter Zeit.
Mac-News
sowieso nicht, aber...
Ich bin gerade ganz scharf natürlich auf die Mac-News und die werde ich nicht erzählen, da die Developer-Conference ansteht und da kommen immer so ein paar schöne Sachen raus. Deswegen Linux und Open-Source-Nachrichten habe ich ein paar kleinere gefunden. Ich habe es jetzt aber auch gerade nicht mehr offen, also gestern war es und die sind also demnach nicht mehr so erwähnenswert, glaube ich.
Auch schlecht vorbereitet, du, oder?
Hm? Ich jetzt?
Ja.
Nee, ich hatte die mir offen und hatte die so als Option und ich habe es halt dann gestrichen. Ne? Von daher, Ja, es gibt da immer mal wieder kleine Meldungen. Aber die sind jetzt alle nicht so wichtig. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fahren mal mit den größeren Themen fort. Und sollte ich noch was finden?
Ja, dann such mal noch.
Dann streue ich natürlich noch ein. Mega aktuell, wie sie sind. Ja.
Na, ich habe, heute ist zum Beispiel CarOffice 2.0 erschienen. Das habe ich auch gelesen. Also die Office Suite für den KDE Desktop, die ein bisschen leichtgewichtiger ist als das manchmal doch ziemlich schwerfällige Open Office und genauso viel, ja, also auch das Open Document Format unterstützt, ist komplett jetzt auf KDE 4 portiert worden, also auf Qt 4. Ein paar Sachen sind noch nicht ganz fertig. Kommt vielleicht noch, die Entwickler sagen, naja gut, wer es produktiv einsetzen soll, sollte mal wieder vielleicht bis 2.1 warten, so ein bisschen wie bei KDE 4. 4.0 wollte man ja auch nicht benutzen, jetzt ab 4.2 wird es langsam benutzbar. Aber gut, irgendwann muss man ja dann mal den Schritt gehen und vielleicht, wer Lust hat, kann sich das doch mal angucken. Ich habe bisher CarOffice nicht so wirklich verwendet, nur manchmal, wenn irgendeine kleine Tabellenkalkulation zu machen war, wo ich jetzt nicht extra ein OpenOffice für starten wollte, weil es ja dauert einfach ein bisschen länger. Und wer sowieso KDE verwendet und alles aus dieser Suite benutzen will, der kann sich das ja auch mal angucken.
Ich meine, was ich noch erwähnen könnte, also VLC-Player ist ja auch für Linux eine ganz wichtige Institution da drauf, oder?
Ja.
Gerade für Videos.
Ja.
Und die 1.0-Version, schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren erwartet, die ist so wirklich in den Startlöchern. Der Release Candidate 2 ist da jetzt rausgekommen. Also da kann man mal die Ohren spitzen. Da wird, denke ich, dann irgendwie demnächst die Final-Version rauskommen.
Ja, gerade sind wir, glaube ich, bei 0.99a oder so.
Also. Ja, also wie gesagt, die 1.0 gibt es als Release schon und demnächst dann auch final.
Wir haben ja in letzter Zeit immer mal über Linux-Distributionen geredet und was jetzt als Einsteiger gut ist, was vielleicht als Profi gut ist, wie die Vorteile und Nachteile sind von den einzelnen Distributionen. Wer jetzt aber mal Lust hat, sich so ein bisschen selber zu testen. Es gibt einen Linux Distribution Chooser. Da werden so ein paar Fragen gestellt. Da kann man mal auf die Seite gehen. Das ist zengeniesstudio.net/ldc. Werden wir natürlich noch im Blog unter blog.radiotux.de verlinken. Da kann man dann sagen, take the test. Man kann den auch in Deutsch dann machen und kann mal so durchklicken. Wissen Sie, was überhaupt eine Linux-Distribution ist? Und so, und da sind dann halt so ein paar Fragen. Haben Sie schon mal mit einem Linux gearbeitet? Und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann raus, was für eine Distribution dieser Linux-Distribution-Chooser für einen vorschlägt. Also bei mir kam dann raus, ich sollte ein Gentoo benutzen. Naja, weiß ich nicht. Ist ja nicht meine Lieblingsdistribution, weil es mir einfach ein bisschen immer zu lange dauert. Aber klar, wenn man schon ein bisschen Know-how hat, dann schlägt da halt solche Distributionen vor. Ansonsten bei etwas einfachen Sachen ist es dann natürlich Ubuntu und OpenSUSE und Fedora. Wer mal lustig ist, kann mal diesen Linux Distribution Chooser ausprobieren
Ich bin gerade dabei, gerade fertig geworden. Und? Fast. Also ich muss noch zwei Fragen machen.
Ja, dann mach doch mal schnell durch. Dann
red noch kurz was.
Und dann musst du die noch installieren auf deinem Mac.
Auch noch?
Ja, natürlich.
Soll die Linux-Distribution umsonst sein? Habe ich ja gesagt. Ja. Umsonst ist nichts im Leben, hat man mal gehört. Wahrscheinlich kriegt man irgendwelche anderen Scheiß und dadurch hinein Spaß. Möchte ich die Live-CD, nö, freu nicht.
Ich sag, bei dir kommt Ubuntu und OpenSUSE raus.
Mandriva, 100%.
Du sollst Mandriva benutzen, echt?
Was ist das denn? ich hab wahrscheinlich, weil ich Mac angegeben habe.
Ja. Vielleicht.
Vielleicht ist es die einzige, die da super drauf läuft. Was ist Mandriva?
Mandriva.
Hast du schon mal gehört?
Ja klar, ist eine Linux-Distribution, die aus Frankreich vornehmlich kommt, beziehungsweise teilweise noch aus Brasilien ist es, glaube ich. Und da auf einem Linux-Tag in Berlin dieses Jahr das Partner in Frankreich ist, Ja, bestimmt auch mit ein paar Leuten von Mandriva zu dem Thema reden. Also von daher.
Okay.
Kannst du dir das dann auch mal anhören?
Ich habe das ist bei mir 100% Mandriva. Das heißt, bei mir gibt es überhaupt keine.
Ich habe es auch gerade mal durchgeklickt. Ich habe jetzt 95% Mandriva.
Die haben wahrscheinlich das neue hinzugekommen und jetzt gibt es nur noch Mandriva. Ja. Du hattest doch schon mal und dann war das.
Ja, ich habe gerade nur witzlos irgendwie durch die Gegend geklickt. Zu 90% Debian.
Also, wenn man so ein witzloser User ist wie ich, dann kriegt man.
Ja, also, wir haben gut. Auf jeden Fall mit Mandriva direkt ein Interview vom Linux-Tag.
Cool, weil die hatten wir nicht in unserem Anliegen aus Linux.
Nee, bisher noch nicht.
Und,
Jo. Das vielleicht noch zu dem Thema. Apropos, wer noch in Linux einsteigen will und vielleicht jetzt da noch nicht so drinne ist, es gibt vom Heise Verlag, also die auch Heise Online machen, heise.de und die CT und die X, gibt's gerade ein Linux Special Heft. Also ein Spezialheft zum Thema Linux mit dem neuen Ubuntu 9.04 drauf. In der 64-Bit- und 32-Bit-Variante und dann halt so ein paar, ja, sowohl Einsteiger-Sachen, Artikel bis hin auch zu, wie kompiliere ich einen eigenen Kernel. Also ich habe ja schon ewig lange keinen eigenen Kernel mehr kompiliert. Wer mal so einsteigen will, wer vielleicht jetzt da noch nicht so tief drin ist oder wer vielleicht einfach tiefer einsteigen möchte oder sich das neue Ubuntu nicht aus dem Netz saugen will, für den ist das vielleicht eine Empfehlung, liegt zurzeit in allen gut sortierten Zeitungshandel aus. Kann sich mal angucken. Ja, sonst noch irgendwas
Neues? Nokia macht jetzt einen App Store.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Ist eigentlich nicht schlecht, weil dann kommt immer mal Bewegung im Markt sozusagen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, wie schlecht der sein wird.
Da sollen wir ewig lahm sein.
Wenn ich Symbian schon höre, irgendwie hat sich Symbian einfach schon irgendwie alt an, ich weiß es nicht. Aber man kann mal gespannt sein, ob da irgendwas Taugliches dabei ist oder ob es eine Murks-Aktion wird.
Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Also ich habe ja immer noch so ein N95 rumliegen und wollte das mal, diesen Software-Shop auch mal ausprobieren, aber bin noch nicht dazu gekommen. Aber immerhin, die meisten Smartphones sind immer noch mit Symbian OS. Von daher, so ganz tot ist diese Plattform noch nicht und sie ist ja jetzt auch fast Open Source oder soll demnächst komplett Open Source gemacht werden. Von daher gucken wir mal, wie sich das wird. Also da kann man wohl auch einfach, muss man sich dazu installieren noch, aber dann kann man wie so beim App Store und gibt es nicht so ein Ding jetzt auch für Microsoft Betriebssysteme oder so?
Microsoft will da so ein für ihren Tune-Player eher was machen, glaube ich.
Ach, meine.
Und das ist ganz weit weg, von BlackBerry wird's erwartet und von Palm auch. Also, ja, es wird keine einheitliche Lösung geben, schätzungsweise.
Geht ja auch nicht, weil es ja alles unterschiedliche
Plattformen sind. Ich bin mal gespannt, wie die anderen, also ob das Phänomen quasi irgendwie was mit Apple zu tun hat, dass der App Store da so erfolgreich ist, oder ob das an sich eine begehrte Sache ist. Das würde mich mal interessieren, ob das bei BlackBerry dann auch so boomt, zum Beispiel, oder bei Tune oder bei irgendwie Android, wird der auch noch. Kommt da auch noch.
Android gibt's schon und da sind auch zigtausend Applikationen drin. Nee, es ist einfach, ja, durchaus sinnvoll, weil früher, ich kann mich noch erinnern, wenn man so auf seinen Symbian Third Series 60 Dingsbums da was installieren wollte, musste man natürlich erst über USB-Kabel die Datei da rauf kopieren und dann musste man im Telefon sie ausführen und sowas und dann installieren. Das ist dann schon einfacher, wenn man das schön im Telefon direkt aussuchen kann, sagen, hier kann installieren, zack, boom, fertig, aus, läuft, ist es schon wesentlich einfacher und ich denke, das macht durchaus Sinn. Und beim Apple iPhone und beim Google Telefon funktioniert das wunderbar. Also denke mal, nicht umsonst gibt es da jetzt die Nachahmer.
Obwohl ich aus dem Android nicht mehr schlau werde gerade, da kommen auch immer ein paar Meldungen rein, newsmäßig.
Da gab es jetzt gerade ein Update.
1,5 genau. Von 1,6 und irgendwie ist, ich verfolge es aber gerade auch nicht mehr.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was genau für neue Features hinzugekommen sind, aber wer so ein G1 oder ein HTC Magic hat, der kann die Sachen einfach draufspielen und ja, sind halt ein paar neue Features dabei. So wie beim iPhone ja demnächst auch die Version 3.0 rauskommen wird. Von daher.
Da ist immer nur ein schönerer Hype außenrum. Das Spaß macht.
Ja. Ist halt so.
Ja.
Deswegen ist es trotzdem nicht irgendwie fehlerfreier, oder?
Nö. Aber da geht's dann irgendwie ab. Ja.
Da geht's ab.
Ja gut. Dann
machen wir wieder ein bisschen Musik.
Gute Idee.
Der nächste Titel ist Alexander B. mit, aber da verschluckt das Teil schon wieder irgendwas. Also es ist auf jeden Fall Electric City von Alexander, keine Ahnung, wie er wirklich ausgesprochen hat. Da steht nur B, ob das jetzt wirklich... Naja, alle Titel findet ihr auf jeden Fall in unserem Blog, blog.radiotux.de zu dieser Sendung. Da kann man dann sich die ganzen Sachen runterladen und sieht, welche Lizenz das alles hat. Denn das ist ja alles freie Musik. Also ihr könnt damit könnt es auf eure eigene Webseite stellen, wenn ihr das gut findet. Ihr könnt es runterladen, verteilen, wie auch immer. Das erzählt euch dann die passende Lizenz dazu. Jetzt also Alexander mit Electric City. Ja. Electric City. Und wir sind wieder zurück und reden ein bisschen über diese tolle Suchmaschine.
Juhu, ich habe sie ja mal groß angekündigt, irgendwann in irgendeiner älteren Sendung.
Ja, ja. Und jetzt ist sie endlich da.
Jetzt ist sie da, die tolle Semantic Web Suchmaschine.
Du klingst total begeistert.
Ja, ist natürlich ein bisschen Ironie dabei. Ich habe mich schon drauf gefreut, aber es ist noch ein bisschen, ich sage mal, unpoppig. Also das heißt, unpopulär, beziehungsweise die ist halt sehr ausgerichtet auf so ein paar spezielle Funktionen, die eigentlich auch ganz cool sind, aber eher nicht für den täglichen Gebrauch sinnvoll. Das heißt, von mathematischen Kurven und irgendwelchen Wetteranalysen und Satellitenständen und sowas, dass man da abfragen kann oder Moleküle und oh, so Zeug.
Kannst du Länder abfragen? Ja, guck, ich habe gerade Germany eingegeben.
Ja, geht auch. Kann ich aber auch schnell in Wikipedia nachschauen. Ist ungefähr dann die gleiche Information. Nicht ganz so aktuell vielleicht, wenn gerade so Wetter und so Sachen dann auch noch mit dazukommen. Aber irgendwie ist es ein geiler Ansatz so, auch was die so kann, aber irgendwie noch nicht für den alltäglichen Gebrauch. Für den Normalmenschen. Für den Wissenschaftler bestimmt für das eine oder andere ganz gut.
Ja, also ich meine, das hat durchaus seine Stärken, aber meistens, wenn du irgendwas eintippst, sagt er, isn't sure what you mean, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was du mir gerade eingetippt hast. Wolfram, Alpha, isn't sure what you do with your input. Ja, es ist irgendwie, nun ja.
So, ich frage jetzt mal, welche Linux-Distribution ich denn nehmen soll. So, schauen wir mal. Ob da was kommt.
Nee,
kommt isn't nicht. Sure what to do with your input.
Ja.
Okay.
Das ist so irgendwie die Standardantwort. Also sehr, sehr viel, was du eintippst, weiß er nicht genau, was du meinst.
Also ich habe es auch auf Englisch eingetippt.
Und ja, du musst Deutsch, Englisch eintippen.
Deutsch ist noch nicht, aber er wusste jetzt auch irgendwie nicht. Ich kann ja mal nach Mandriva fragen. Nee,
da kannst du, bringt nichts. Also sowas brauchst du gar nicht fragen.
Jetzt mal so als Live-Test. Ich soll die ja nehmen, jetzt interessiert mich, wo ich die herbekomme. Okay, da kommt schon was.
Echt? Was hast du eingetippt? Linux?
Latest Trade. Also es ist, handelt sich irgendwie um
ein Unternehmen. Eine Aktie. Ja, super.
MLMAN.
Linux.
Ja, Software. Die dümpelt so vor sich hin, so bei 30 Cent. Ich weiß aber nicht so genau, welches Unternehmen das ist. Also Mandriva verzeichnen, aber so, was das jetzt macht. Aber das ist auch ganz schön, wenn man so Aktienkurse abfragt, da kriegt man den Kurs, so ein bisschen so die höchste Jahreshoch, Tageshoch und so, was man halt so braucht zum Checken. Auch so ein paar Analysen, geil. Das finde ich jetzt schon mal wieder ganz cool. Aber sehr, ja, sehr speziell auf so ein paar Funktionen halt irgendwie gerichtet, ja. Und so. Es wird interessant, wie die das noch ausbauen dann, in welche Richtungen. Ja, ob das eher so wissenschaftlich bleibt oder ob sie das auch noch so alltäglicher hinbekommen.
Naja, ich meine, die Frage nach der Zielgruppe, ne? Also ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es genauso bleibt. Und von daher, ja, ich meine, hat durchaus sinnvoll, ist eine tolle Ergänzung. Ich meine, manche Sachen findest du mit Google einfach nicht in der Art. Aber es wird jetzt kein Google-Killer, weil du bestimmte Sachen einfach damit nicht findest. Die zapfen ja auch nur ganz bestimmte Quellen an. Und ja, aber für den Zweck, wie ich es mir vorstellen kann, kann ich mir auch vorstellen, das ab und zu mal zu benutzen. Kann nur Englisch zurzeit und die Abfragen sind noch sehr begrenzt, aber ich denke mal auch, die werden da immer mehr Input reinbringen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
Man muss ja auch dazu wissen, dass die Firma, die dahinter steht, die Mathematica-Software entwickelt. Als Hauptprodukt, wenn ich das jetzt richtig mal rate. Ich bin mir nicht
kannst du da oben auch, guck mal, Wolfram Web Research und dann kannst du Wolfram Mathematica.
Genau, das heißt, das sind alles natürlich wissenschaftliche Programme, die die machen. Und die Suchmaschine ist deswegen wahrscheinlich auch erstmal um den Themenkreis rumgebildet. Ja, kann sich aber jeder mal anschauen, ist irgendwie doch cool, wenn man sich diese Funktionsweise auch mal ein bisschen genauer anschaut. Also da muss man immer ein bisschen gucken, was kann man eingeben und wie muss man es eingeben. Aber dann kriegt man ein paar ganz schöne Sachen raus.
Ja, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, wie die eigentlich, also es soll ja eigentlich natürliche Sprache verstehen, da ist es irgendwie noch weit weg, finde ich. So, wenn ich so eine bestimmte Frage stelle, dann weiß das Ding meistens nicht, was ich meine, aber trotzdem ist schon mal ganz nett. Also man muss nicht wirklich Formeln eingeben, man kann schon so ein bisschen Sprache, versteht er wohl schon.
Ich gebe mal jetzt noch schnell als Test ein, the sixth largest country. Das steht hier so als Beispiel drin mit 5. Jetzt gucke ich mal, ob er 6 dann auch kann. 6
müsste, also.
Was sagst du, was ist es?
Warte mal. Also, Größe, also.
Größte. Ich denke mal Fläche, ja.
China? Indien? Keine Ahnung.
Australien wäre es gewesen.
Na super.
China wäre auf Platz 4 und 5 Brasilien.
Ah, ja.
Und Indien nach Australien 7 und dann Argentinien.
Also, ja. Ich hätte nur gerade sagen können, Deutschland ist irgendwie bei Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt oder was auf 4 oder so, habe ich gerade gelesen.
Ja. GDP.
Ja, was auch immer das dann heißt.
ich soll es wissen, aber ich weiß
es. Ja, genau, du bist doch der Wirtschaftler. Ja.
Tja.
Ich würde sagen, das Bruttosozialprodukt, oder? Alles andere macht ja keinen Sinn.
Aber das kann nicht sein, dass da die Amerikaner so Wahnsinn. Ja, doch, gut. Nicht pro Person, sondern insgesamt macht es vielleicht Sinn.
Ist ja, sind ja auch viel mehr Leute, ne?
Richtig.
Ist ja auch kein Wunder. Okay. Dann würde ich mal sagen, kann man sich weiter angucken. Mal gucken, wie sich's hin entwickelt, aber zurzeit. Für bestimmte Einsatzzwecke okay, aber irgendwie für einen täglichen Bedarf würde ich es jetzt auch irgendwie noch nicht brauchen. Aber mal gucken, vielleicht entwickelt es sich ja da noch hin.
Jupp. Back in time.
Back in time, ja. Das sagt dir das so ein bisschen was?
Ich kenne ein ähnliches Programm, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sich das abgekupfert haben.
Ja, so ein bisschen.
Aber ich habe auch schon Screenshots jetzt mal mir angeschaut und natürlich nicht annähern.
Es sieht komplett anders aus. Back in Time, sagt es vielleicht schon, ist eine Backup-Tool für Linux, eine Backup-Software. Und ja, soll so ein bisschen angelehnt sein an dieses, wie heißt es, Time Machine. Aber ja gut, die UI von Time Machine ist jetzt auch nicht gerade die beste, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Ist ganz nett, man kann...
Die UI jetzt nur.
Die UI, ja.
Die ist doch genial.
Ach, nix. Ist doch furchtbar, dieser Effekt, dieser ich reise durch die Vergangenheit-Effekt. Nee, da ist doch cool. Nix.
Klar.
Ach, Faxen.
Alle anderen können irgendwie iBackup nehmen oder sowas.
Das sagt mir auch gar nichts.
Ja, das ist so wie das Back in Time. Du speicherst halt regelmäßig und dann kannst du deine Daten durchkrümeln. Also so scheint mir das
Back in Time. Chat sagt auch, die GUI von Time Machine ist totaler Mist.
Ja, weil ihr kennt es ja nur so, dass ihr über Terminals irgendwie arbeitet.
Nix. Terminals ist auch nett, aber wir reden ja jetzt hier über dieses Back in Time. Da kann man also, da gibt es eine GTK-UI und es gibt eine QT4-UI. Ich habe jetzt die QT4 mal angeguckt. Ist bei Arch Linux im AUR drin. Also noch nicht im Hauptzweig, aber mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Ist, ja, startet beim ersten Mal mit einem kleinen Wizard, wo man eingeben muss, was soll ich, will ich eigentlich backuppen? Wo willst du es hingebackupt haben, was willst du vielleicht exkludieren, also was soll nicht gebackupt werden und dann kann man noch einen Cron festlegen, dass er das im regelmäßigen Abstand macht und ja, hab das heute mal ausprobiert und ja, war recht angetan. Also
tut.
Ja, funktioniert. Also bisher mache ich ja meine Backups immer mit dem R-Sync und dann hatte ich ja auch schon in irgendeiner der Sendungen mal gesagt, dass der dann halt immer, dass es ein kleines Skript ist, was dann halt immer die Sachen eins weiter kopiert und dann den, was sich nicht geändert hat, einfach die Hardlinks lässt. Kann man so machen, kann man auch mit so einer schicken, in Anführungsstrichen schicken UI machen. Back in Time, also eine Backup-Software für Linux, findet man unter backintime.le-web.org. Also scheint mal irgendwelche Franzosen zu sein. Le Web, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Also sieht ordentlich aus, so ich hab's es nicht getestet, aber
hast ja auch keinen
macht Linux. Einen ganz guten Eindruck. Nö. Ich könnte es ja trotzdem mittlerweile bei mir installieren, oder? Aber da weiß ich nicht, was so ein Backup-Software bei mir machen würde. Keine Ahnung. Ich finde, es sieht eigentlich besser aus unter, ich habe mir gerade beide GNOME und KDE angeschaut.
Und welche, was?
Gnome ist ein bisschen besser.
Ah ja, Geschmackssache.
Aber wenn die Farbe da nicht wäre. Aber okay.
Geschmackssache.
Ja, die Buttons sind immer alle so groß bei Linux irgendwie. Also,
was?
Das Ganze mit der ganzen Hand draufdrücken, so. Nein, nicht ganz, aber die sehen so ein bisschen globig aus. Die Icons.
Naja, reden wir jetzt nicht weiter drüber. Sonst verzopfen wir uns hier noch. ja, kann sich jeder mal angucken. Vielleicht braucht er das ja. Ich habe das, ich habe ein NFS-Laufwerk von meinem NAS eingebunden und habe einfach mal gesagt, hier, schieb mal dahin.
Da ist ein ZFS drauf, auf deinem NAS.
Nee, auf meinem NAS ist doch kein ZFS drauf.
Was hast du gerade gesagt?
NFS.
Ach so, ich dachte gerade irgendwie, ich habe ZFS gehört. Dachte ich so, ZFS? Krass. Du hast sowas. Wie kannst du da dran kommen?
Ja, mein Gott, kannst du ZFS unter Linux auch machen, wenn du es mit Fuse machst, also wenn du es Filesystem in User Space machst, gibt's ja, gibt es
auch. Ich will jetzt auch ein NAS kaufen.
Du willst auch ein NAS kaufen?
Ja. Kannst du mir deinen empfehlen?
Ja, doch. Also könntest du vielleicht sogar
noch... Das kam jetzt aber zu rausgewirkt.
Was?
Ja.
Nee, kann ich durchaus empfehlen. Ist halt nicht gerade eins der billigsten, ne?
Wie viel ist es so wert?
Ich habe 1000 Euro gezahlt.
Also, ich wollte also so um die 500.
Gibt's tatsächlich auch schon welche. musst du dir halt dann mal angucken, was das für einen Funktionsumfang jedes Mal hat. Also, ja, sind halt auch nur, da läuft halt auch ein kleines Linux drauf und kann die meisten Sachen, die so ein Linux normalerweise halt so kann. Und meistens stricken sie eine UI drum und manche UIs sehen halt schön aus, womit man sich zurechtfindet und andere sehen halt so bäh, hingekotzt aus. Wo du denkst, ja, das ist halt so das Problem und die UI von dem Ding ist schon ordentlich und es kann halt echt eine Menge, also schon so eingebaut mit BitTorrent und hier und da und das kann's alles und das, nichtsdestotrotz kann man natürlich, wenn man will, auch noch an das Linux ran, das ein bisschen hacken und modifizieren und rumdingsen und so. Im Chat kam gerade die Frage, ob das NAS kein ZFS kann. Nee, kann es nicht. Ist ein Standard Linux. Also da läuft nun mal kein ZFS drauf. Und ja. Aber vielleicht mal sehen, was jetzt kommt mit Oracle und Sun. Vielleicht gibt's ja ZFS demnächst auch unter GPL. Wer weiß. Ich meine, Oracle entwickelt ja dieses ButcherFS auch, was ja dann das Next Generation Filesystem für Linux werden soll, meinte ich. Ich meine, da könnten sie jetzt eigentlich auch lassen und ZFS unter GPL stellen, dann wäre es kein Problem mehr, das auch in Linux zu haben. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Also das ist ja jetzt noch ziemlich frisch, noch sind sie ja nicht komplett übernommen. Mal gucken, was da so draus wird.
Mir dürfen die Nutzer, die uns zuhören und ein NAS haben, gerne auch schreiben, welches sie toll finden und mich noch ein bisschen beraten, weil ich habe mich da noch nicht eingelesen oder so.
Mhm. Ja, es gibt...
Und Erfahrungswerte sind immer besonders toll.
Genau, da könnt ihr einfach eine Mail schreiben an info@radiotux.de. Das kommt dann in unser Ticketing-System. Ich weiß nicht, habe ich die schon eingetragen? Nee, ich habe dich noch nicht eingetragen.
Doch, ich krieg ständig irgendwas.
Ah, ja, dann habe ich das tatsächlich schon gemacht.
Ihr schreibt da so viel, das ist Wahnsinn.
Genau. Dann kann es jeder lesen und dann sieht man auch die Antworten und sowas. Da benutzen wir OTRS. Und mein NAS heißt Netgear Ready NAS NV+. Da gibt es jetzt aber auch schon die nächste Version von Ready NAS Pro. Da gibt es auch eine Community-Seite, ich glaube readynas.com oder so. Und ja, da gibt es auch ein Forum, was man also alles machen kann. Ganz nett.
Also ich fand mal, was mich angesprochen hatte so ein bisschen, ist das QNAP. Aber da weiß ich auch nicht. Also habe ich jetzt auch noch keine Erfahrungswerte zu.
Ja. Also ich komme mit dem ganz gut klar und hatte gute Kritiken über das Ding gehört und habe es mir deswegen angeguckt.
Was mir ganz wichtig ist, ist die Geschwindigkeit eigentlich.
Ja.
Ist es da, ist mit Gigabit LAN dran oder wie?
Genau.
Gigabit-Netzwerk. Und wie viel hast du dann auch Gigabit?
Ja, klar. Ja, klar. Ein Gigabit, du brauchst halt ein
Gigabit Switch. Ich hatte da schon mal so ein Lazy Raid, irgendwie so ein komisches Altes und da hast du dann Firewire 800 und hast irgendwie 8 gehabt statt 800. Also irgendwie kommt.
Also ich würde schon NAS empfehlen, die sind mittlerweile relativ schnell. Also ich meine, es gibt ja, wenn du hier Mac hast, kannst du ja auch so ein Drobo holen, aber das ist eine Katastrophe. Also wenn du dir das anhörst, was so die anderen über Drobos erzählen, da waren sie ja auch alle erstmal gehypt, aber mittlerweile nehmen sie da alle wieder ein bisschen von Abstand. Ja, das übers Netz geht schon relativ schnell, musst halt wirklich einen Gigabit-Switch haben. Da habe ich, glaube ich, auch ein Netgear. Vielleicht verträgt sich das deswegen so super. Das ist ein Netgear-Switch, der ist auch so schön in weiß gehalten. Der steht auf meinem Mac Mini oben drauf. Sieht echt top aus. Und ist relativ schnell. Also du kannst echt Filme davon, mit was packt der 12 Megabyte die Sekunde oder mehr packt der da drauf. Also kannst du auch Filme von streamen und alles kein Problem. Also es geht alles relativ schnell. Und ich mache halt meinen Time Machine Backup da auch drauf. Und mein, Back in Time Backup. Und AirSync Backup und alles Mögliche.
Ich habe heute meinen Backup wieder angeschmissen, 38 GB. Ich muss darüber laden, schnell mal. Da machst du ein paar Fotos übers Wochenende und das ist echt ganz krass. Und noch viel krasser ist es natürlich bei HD-Video oder in 2 Minuten, dann macht's Peng und dann sprengt's dir alles.
Gut, dass wir nur Radio machen. Das sind nicht ganz große Dateien.
Vor allem macht man ja mittlerweile auch nicht nur eine Kamera, sondern gleich 3 und dann multipliziert sich das alles ziemlich in ziemlich hohe Speichervolumina. Ja. So. Dann eine Schweigesekunde für wen?
Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik und reden. Ja, im Chat. Ja, ihr könnt natürlich immer noch in den Chat kommen. irc.freenode.net oder Radio Tux.
Ja, warum heißt die Raute immer?
Na, so heißt, im IRC heißen die Dinger, heißen die Channels halt immer Raute.
Ich hab schon vermutet, aber ich dachte, ich frag dich mal.
Du kommst nicht aus der Zeit, wo man mit IRC das angefangen hat, oder? Nee. Internet Relay Chat. Oh, meine ganz jungen Jahre. Was haben wir in Chats verbracht, bevor dann Instant Messaging aufkam? Halleluja. Im EU-IRC und im IRC-Net und jetzt natürlich bei den modernen Sachen alle im Freenode-Chat. Ach ja, die guten alten Tage. Ich fühle mich wieder so alt. Meine Güte, das waren noch Zeiten.
Tja.
Ah ja. Macht ja heute keiner mehr. Heute twittern sie ja alle und was weiß ich.
Ja.
Aber ihr könnt uns auch antwittern, also wenn ihr so von der neumodischen Sorte seid und sagt, ich will nicht in den Chat. Ich will jetzt nebenbei euch lieber mal in Twitter was schicken. Dann gehe ich da jetzt auch gleich mal in Twitter, weil das machen wir gerade nicht. Aber hey, ihr könnt uns auch antwittern. Einfach der Account heißt Radio Tux. Also wenn ihr erfahren wollt, immer wenn wir eine neue Sendung machen oder was sonst so abgeht in der Welt, dann joint, followt uns doch einfach oder schreibt uns einfach eine Feedback-Message mit @Radio Tux halt drin. Dann kriegen wir das auch mit. Ja. Dann reden wir noch kurz über diese Mail-Archiv-Lösung, die ich auch gesehen habe.
Passt ja gut zum Backup-Thema.
Genau. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber seit kurzem, seit 25. Mai, ist die Benno Mail-Archiv-Lösung von LW Systems, das ist eine deutsche Firma, online. Die gibt es jetzt auch. Was lachst du so komisch?
Ja, das Logo ist schon so scheiße, dass ich gar nicht glauben kann, dass das irgendwas taugt.
Naja. Die haben halt diese Seite da schnell aufgekloppt.
Open Benno Mail Archive. Da hat jemand ganz stark in die Open Office Trickkiste, grafische Trickkiste oder in GIMP oder irgendwie, keine
Ahnung. Ja, es ist ja, die haben wahrscheinlich dieses Ding lange schon intern benutzt und dann haben es jetzt halt als GPL gestellt und kann man auch kaufen, wenn man dieses Benno Mail Archiv als kommerzielle Software haben will, aber es ist jetzt halt auch GPL und
wieso sollte man es dann kaufen?
Weil wenn du Support brauchst oder halt bestimmte Sachen...
Ja, das ist als Business-Version dann.
Ja.
Nee, aber das klang gerade so, wie wenn es gibt, die zu kaufen und die auch so. Könnt ihr euch aussuchen.
Ja,
aber ohne zusätzlichen irgendwie, weißt du, sagst die Pro-Version oder irgendwie.
Nee, der Vorteil, wenn du es kaufst, ist ja immer, dass du halt bei diesen Leuten anrufen kannst und sagst, funktioniert nicht, macht mal. Ja, das ist ja, so verdienen die meisten Unternehmen in dem Bereich ja ihr Geld. Und der Vorteil ist, es gibt halt bei diesem Archiv gibt's revisionssichere E-Mails, also so soll wohl die gesetzlichen Anforderungen entsprechend, wer das vielleicht kennt, das der ein oder andere ist, man muss ja eigentlich in einem Unternehmen, muss man ja für die Steuerverhandlung, falls die dann jemals irgendwie kommt, da E-Mails geschäftliche Briefe sind, muss man die eigentlich alle sichern. Das heißt also, jede E-Mail, die reinkommt, sollte eigentlich revisionssicher, also unveränderbar gespeichert werden. Und ja, ist auf der einen Seite nochmal ein Backup, weil man kann meistens, bei der Version habe ich es mir jetzt nicht angeguckt, meistens kann man nochmal mit einem IMAP oder mit einem Webfrontend drauf zugreifen und zur Not eine E-Mail nochmal rausziehen. Aber diese E-Mails, die da gespeichert sind, sind halt nicht mehr veränderbar. Also es ist nicht so, dass der Admin da hingehen kann und die alle rauslöschen kann. Wenn also mal die Steuerverhandlung kommt, kann sie sagen, geben Sie mir Ihr Mailarchiv und dann muss man sowas hergeben. Also wer ja da in dem Bereich irgendwas sucht für kleine Unternehmen oder sowas, der kann das von Postfix oder so hängen. Was, hä?
Aber das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das muss man machen. Speichern muss.
Ja, musst du machen. Du musst jeden.
Die sind doch noch, die sind ja auch noch nicht in der, also es ist ja noch nicht die gleiche Ebene wie
doch.
Fax, Telef,
doch. Telegram. Doch, natürlich. Oder irgendwas. Natürlich, es ist genau dieselbe Ebene. Eine E-Mail ist ein Handelsbrief. Also es ist, deswegen muss, steht ja unter jeder E-Mail auch Geschäftsführer, Board of Directors, bla bla bla, Gericht, Zustand, bla, hier und da. Sonst müsste das unter den E-Mails ja auch nicht stehen. Aber das steht ja unter den ganzen E-Mails drunter. Und das ist ein normaler Brief. Das ist Geschäftsverkehr. Und den musst du, so wie du jeden Brief, den du bekommst, abheften musst, 10 Jahre oder so, keine Ahnung, aufheben musst, musst du das auch mit den E-Mails machen. Ja. Aber das machen die meisten mittelständischen Unternehmen noch nicht.
Ja, nee, da muss ich mich ja nochmal reinlesen, weil das kam irgendwie jetzt auch noch nicht an hier bei mir.
Ah, siehst du. Gut, dass du unsere Sendung hörst.
Da habe ich voll viel gelernt, weil ich voll gut.
Ich gucke mir diese Archivierungslösung jetzt mal an, weil ich für ein Unternehmen sowas auch suche und kann dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu dem Thema sagen. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, mal installiert, mal durchtestet und hier Feedback geben wollt, bin ich natürlich auch sehr dankbar für dieses Thema. Der Stream hickst irgendwie, habe ich gerade gehört. Hm. Das vielleicht mal.
Können genauer. Wir eh nichts dran machen, oder?
Können wir gerade nicht sehr viel dran machen, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Dann vielleicht einfach mal den anderen Server noch ausprobieren oder so. Also, wir haben jetzt 2 Server dazu stehen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Gut. Mal Musik oder hast du zu dem Thema jetzt noch was zu sagen oder irgendwas anderes noch?
Nee, da muss ich jetzt mal recherchieren und dann sage ich mal wieder was dazu.
Okay, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Und zwar einen Titel, den wir schon öfter gespielt haben, aber der sich auch der Sebastian, glaube ich, was gewünscht hat. Und zwar Try It mit Listen.
Sound and hills, hailing to the Queen Empire's towering over trees.
Tux et Horaz, Ausgabe 43, und das war Triad mit Listen. Und ihr könnt natürlich auch Musik vorbeischicken, wenn ihr sagt, ich hätte da doch mal ein paar Vorschläge, ihr spielt immer so komische Musik, ich hätte auch gerne mal was anderes, ich habe einen Wunsch, dann schickt doch einfach eine E-Mail an info@radiotux.de und ja, schreibt dazu, welche Musik.
Ich muss, aber bitte nicht zu viel schreiben, weil sonst müssen wir die alle archivieren und das auch noch konform.
Wir sind ja kein Unternehmen. Wir sind
Ja, noch nicht. Das wird ganz anders.
Du meinst
anders,
die Radio Tux AG.
Die AG.
Die Radio Tux AG.
Könnt ihr alle Aktien kaufen?
Dann kostet nur. Da müssen wir aber erstmal 5 Leute brauchen, ne? Zum AG zu gründen.
7, glaube ich.
Nein. 7? 5. War nicht 7 eine Genossenschaft?
Du, das ist im ersten Semester gewesen.
Ja, ja, für mich war es später im Semester, aber wir hatten das gemeinsam. Und du sollst es. Ja, ich glaube, es waren nur 5 Leute.
Ach komm, da schauen wir schnell
ja,
nach.
Ja, komm, guck doch mal in der Wikipedia.
Red du was, ich gucke nach.
Ich würde mich lachen. Ich würde echt lachen, wenn ich recht habe hier.
Ja, vielleicht hast du auch recht.
Weil ich bin ja nicht der Wirtschafter von uns beiden hier. Ja. Ich glaube, 5 waren es und dann kann man das.
Dafür hatte ich die bessere Note als du.
Spielt das noch eine Rolle? Ich weiß immer noch, worum es geht.
Ja.
Immerhin.
Ich habe prüfungskonform gehandelt.
Das ist doch nicht das, was später zählt. Wenn da jemand kommt und sagt, Ja, was waren, oder meinst du, ich frag den Chef später mal, was waren ihre Note anno Pflaume?
Du hast ja die Ironie nicht erkannt. Ich lerne mal immer so wie du.
So, jetzt hast du es rausgefunden oder soll ich es dir noch sagen? Nee,
ich wollte es in Wolfram Alpha eingeben.
Ach, Jemi, nee, dann, na, das wird doch nix.
Warte.
La, 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 la.
Was wolltest du machen? IPv6?
IPv6 wollte ich machen, ja, aber ich wollte jetzt erstmal gucken. Aber hier bei Wikipedia steht es auch nicht drin.
Ja, deswegen, das ist gar nicht, war nämlich nicht bei, das war eine tolle Ausrede, aber man findet es nicht so schnell, wie gesagt. Ich habe einmal live einen Wer wird Millionär mitgemacht und habe alle Antworten rausgekriegt innerhalb von 30 Sekunden.
Ja, ja, natürlich, wenn ich.
Ja, aber ich frage mich, wieso dürfen die dann kein Internet haben, die Telefonjoker?
Vielleicht guckt da jemand drüber? Keine Ahnung.
Ach, da sitzt vielleicht dann einer von RTL, ja, oder was? Vielleicht. Zu Hause im Wohnzimmer und
naja, isst Pizza mit. Wahrscheinlich. Das hört man ja auch sonst, wenn da einer noch tippt nebenbei und so.
Ach, das hörst du nicht. Da würde ich mich mit Skype und Headset hinsetzen, da hörst du das nicht. Hab's gleich.
Hier steht echt nicht
viel. Es sind fünf eher.
Vorstand.
Leitner. Mindestens fünf. Ja.
Ja, sag ich doch.
Ja, 87 wäre nicht so viel gewesen.
Es gibt sogar eine gemeinnützige AG.
Nee, ich habe mich ja zurzeit eher mit der Freiberufler GmbH, Mini GmbH und so beschäftigt, als mit der AG.
Tja.
Jo, war für mich jetzt keine Option, die AG. Zumindest nicht so schnell.
Naja, da brauchst du auch 50.000, ne?
Ja, das gut, das wäre ja kein Problem. Aber
ach so.
Spaß.
Ja, und da gehe ich zu meiner.
Fünf Leute mitmachen, das heißt,
gehe ich zu meiner Bank.
Ja, da verkaufst du ein Auto und dann geht das schon.
Nein, ich weiß nicht, ob mein Auto noch so viel Geld bringen wird.
Ich glaube auch. Eher nicht.
Es wird durch eine Übernahme der Aktien durch den Gründer oder die Gründer aufgebracht. Mhm. Okay. Haben wir das also auch geklärt? Twitter funktioniert gerade nicht, da habe ich gerade den Fail-Well gesehen. Und wir wollten noch über IPv6 reden. Genau. Weil, ich weiß nicht, habe ich letzte Woche oder sowas drüber geredet? Schon mal ein bisschen was, wie IPv6 funktioniert und sowas. Und ich habe mich jetzt eigentlich heute erst richtig hingesetzt und habe mal IPv6 auch auf meinen Server gebracht, habe mir noch einen zweiten Tunnel bestellt und habe mir auch noch ein Subnetz bestellt. Das Subnetz habe ich jetzt noch nicht richtig verwendet. Also dann halt irgendwie ein /64er Subnetz, was man da so kriegt. Funktioniert alles über einen Tunnel, und zwar einen IPv6 zu IPv4 Tunnel, weil es ja meistens hat man ja nicht die Möglichkeit, dass man nativ IPv6 kriegt. Es gibt da ja nur ganz wenige Provider, die einem nativ IPv6 geben. Aber jedenfalls habe ich jetzt auf einer Virtual Maschine, einer Xen Virtual Maschine, einfach mal den einen Tunnel eingerichtet, den Apache richtig konfiguriert und alles pipapo gemacht. Und ihr könnt jetzt Radtux über IPv6 erreichen. Und zwar, wer also mit IPv6 oder mit einem IPv6 Tunnel im Internet ist, der kann unter IPv6.kde, Quatsch, KDE. Wo bin ich jetzt hier? IPv6.radiotux.de wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Kann mal drauf gehen und der findet jetzt komplett unser Blog.
Sag mal kurz, warum?
Warum? Weil warum? IPv6 cool ist und an uns IPv4 Adressen ausgehen und
ja, man das sich weiß ich
eventuell
auch
jetzt schon mal damit beschäftigen sollte. Und jetzt schon mal Erfahrung damit sammeln sollte, dass man hinterher nicht aufgeschmissen ist. Ganz okay. Einfach. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja demnächst auch mal größere Provider. Also die Fritzbox kann man jetzt auch auf IPv6 umrüsten. Das werde ich demnächst auch noch machen. Und dann kann man auch diesen SIX-Tunnel einrichten. Also SIX ist so eine, ja, so eine Organisation, die einem IPv6-Tunnel bereitstellt und auch diese Subnetze dann. Und da kann man dann also auch ein größeres Netzwerk sogar durch einen Tunnel anschließen mit richtigen IPv6-Adressen. Und darüber habe ich das jetzt gemacht. Die Leute waren ganz nett, die haben nämlich irgendwann dann halt tatsächlich herausgefunden, dass ich bei Radio Tux bin und haben mir da so, das funktioniert über so ein Punktesystem, mir irgendwie Punkte dazu gegeben. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich schon zwei Tunnel und ein IPv6-Subnetz in kürzester Zeit zusammengekriegt, weil sonst muss man erst länger damit online bleiben und dann kriegt man immer mehr Punkte.
Das sind wahrscheinlich Hörer und deswegen haben die gedacht.
Vielleicht haben die letzte Sendung gehört, genau. kann man mal mitten rumspielen, ich finde es ganz interessant. Und wie gesagt, dann einfach mal auf ipv6.radiotux.de gehen und auch mal sagen, wie das so funktioniert. Also ich habe noch gemerkt schon, so der, wenn man die erste Seite, die geladen wird, geht noch relativ schnell, die zweite ist dann schon ein bisschen langsam. Weiß ich noch nicht so ganz richtig. Ich habe das genauso gemacht wie Heise. Da gab es letztens einen Artikel auf Heise Online, wie die das gemacht haben, und ich habe das auch so mit einem Apache als Proxy eingerichtet und dann mit Substitute die Sachen umgeschrieben, weil das ist tatsächlich am besten, weil ich kann nicht blog.radiotux.de auch eine IPv6-Adresse geben, weil manche haben einfach, können die IPv6-Adresse zwar über den DNS auflösen, aber da sie keine richtige IPv6-Verbindung haben, kommt dann bei ihnen nichts. Und das war mir auch zu heiß, dass wir demnächst nicht mehr erreichbar sind. Deswegen habe ich dafür jetzt also den AAA-Record auf IPv6 eingerichtet. Und damit kann man mal rumspielen. Google gibt's auch. IPv6.google.com und .google.com. Das ist auch toll. Und Heise gibt's, wie gesagt, und schon ein paar andere Seiten noch. Und Radiotux jetzt eben auch IPv6 fähig. Und dann werden wir noch ein bisschen rumspielen. Normalerweise ist bei Hetzner, also unser Server steht ja bei Hetzner in Nürnberg, die wollen leider für, wenn man nativ IPv6 haben will, irgendwie 29 € im Monat, und das ist mir einfach zu blöd. Also wenn die das mal ein bisschen billiger machen will, was weiß ich, zur Not Einrichtung 100 € oder so, könnte ich mich ja dazu breitschlagen lassen, aber das ist mir sonst einfach zu hart. Das kann ich... So viel ist es mir dann doch nicht wert. Aber über dieses Six kann sich jeder mal einen Tunnel durchbohren, und wer eine Fritzbox hat, kann auch mal die Laborversion installieren. Das mache ich jetzt in nächster Zeit noch und werde dann vielleicht mal mein halbes Netz im Hintergrund auf IPv6 umstellen und dann mal fleißig über IPv6 im Internet sein und nochmal ein paar Sachen treiben. Und demnächst ist am 11., was 11., 11.6. ist nochmal in München der IPv6-Workshop, der zweite Teil. Also wer bis dahin auch schon ein bisschen mit Six Erfahrung hat, kann auch zu dem zweiten Teil nochmal vorbeikommen. Das ist bei der MG Luke. Und leider ist es bei Hetzner tatsächlich so, dass sie 29 € im Monat für IPv6 extra haben wollen. Also neben dem, was man so für seinen Server sowieso schon bezahlt, wollen die echt extra Geld dafür haben, dass die dich in ein extra Netz packen, wo IPv6 läuft. Das finde ich einfach echt blödsinnig. Also kommt das Ganze irgendwie nicht vorwärts. Und für die muss es doch relativ einfach sein, IPv6-Adressen en masse zu bestellen, ja, während ich da verstehen kann, hey, IPv6, IPv4-Adressen gehen langsam aus, da kriegt man nicht mehr so viele, aber die schmeißen sie einem in Anführungsstrichen immer noch für einmal 10 € hinterher. Während ich für ein IPv6-Netz irgendwie 29 € im Monat bezahlen soll, das kann ja irgendwie nicht sein. Okay, das wollte ich nochmal sagen. Ist jedenfalls echt interessant. Ich gewöhne mich jetzt so langsam dran. Man muss halt unter Linux dieses AICCU installieren. Ist bei den meisten Distributionen dabei. Oder gibt's halt auf der Six-Seite auch zum Runterladen als Quellcode und kann man sich dann kurz installieren, aber es ist meistens dabei. Und ja, kurz eingerichtet, die Daten, die man da kriegt von denen. Und wenn nicht irgendwelche schwerwiegenden Probleme sind, ist man dann auch relativ schnell mit IPv6 online, weil der Kernel unterstützt es schon eine ganze Weile. Und ich habe es jetzt auf einem Debian, auf einem SUSE und auf einem Arch Linux versucht. Ging meistens ohne Probleme. Manchmal musste man auch ein TUN-Tab-Device erstellen, dass es funktioniert. Und man muss halt aufpassen, dass die Zeit nicht zu sehr differiert. Also ich habe, ja, wenn der mehrere Sekunden von dem Zeitserver abweicht, dann lässt sich der Tunnel auch nicht aufbauen und alles so eine Scherze. Aber wenn man das alles beachtet, dann ist man relativ schnell mit IPv6 im Internet. Und Leute, das ist die Zukunft. Versucht das mal. Probiert das mal aus. Es gibt sogar gerade eine Petition. Ich habe letztens auf ProLinux gelesen.
Die Petitionen, die
IP steigen. Ja, aber es ist nicht so eine Petition, die man beim Petitionsserver des Bundestags findet, sondern irgendwie, sondern irgendwie auf einer Webseite, wo man sich eintragen kann. Das finde ich ein bisschen dubios. Also ich wollte da nicht meine ganzen Daten so einfach so hinterlassen. Ich fände es besser, wenn man das ein bisschen anders organisiert, aber trotzdem könnte man ja auch dort unterschreiben. Das waren, glaube ich, 250 Leute, die das bisher mitgemacht haben. Weiß ich nicht, kann man vielleicht mal auch auf den Petitionsserver des Bundestags packen und da mal sagen, hey Leute, beschäftigt euch mal damit. Das wäre vielleicht auch sinnvoller, als das auf einer extra Seite zu machen, die dann nicht mal selbst per IPv6 angebunden ist. Das fand ich auch noch so witzig. Aber es ist schon ein cooles Gefühl. Ich wollte schon lange mal testen und ja, jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Und wie gesagt, demnächst noch das mit der Fritzbox und so, die mal hacken und beziehungsweise die Laborversion installieren und dann ja, schauen wir mal. Okay.
Gut. Wie viele Leute benutzen, eine kurze Zwischenfrage, benutzen eigentlich Firefox unter Linux? Eher weniger?
Oder 80%.
Doch viele.
Naja, und die restlichen sind Opera und Conqueror.
Dafür gibt es nämlich auch das cool Iris. Früher Piglens. Mhm. Kennst du das?
Nee, sagt mir nichts.
Da kannst du so bei Flickr und Zeug über so einen kleinen Button dir die Bilder und so und Google-Suche und sowas, die Bilder relativ geil anschauen.
Aha.
Das ist mir.
Ist ein Plugin
noch,
oder was?
Ja, ist ein Plugin. Ist mir gerade noch eingefallen. Mhm. Und ich wollte sagen, bevor ich es vergesse.
Okay.
Wir verlinken es nachher.
Ja, muss halt dran genau. Denken. Ja. Ja, ja. Wir haben von Marcello noch eine E-Mail bekommen, der auch über Six mit IPv6 drin ist und mal seine Erfahrungen kundtun wollte. Der hat da vor einem Jahr schon angefangen. Da habe ich das irgendwie noch gar nicht auf dem Radar gehabt. Ich selbst jetzt hier. Aber das läuft wohl schon eine Weile und er fand die erste Einrichtung noch kompliziert, bis er dann auch dieses AICCU-Tool gefunden hat. Wie gesagt, das findet man heute relativ einfach, ist in allen großen Distributionen eigentlich drin. Und dazu den Tunnel aufzubauen unter Debian ist es, wenn man apt-get install AICCU macht, fragt er sogar, welchen Provider willst du denn verwenden? Da sagt man dann Six und gibt seine Username und Passwort an und zack, muss man es nur noch starten und dann ist man schon drin. Also es ist echt einfach heutzutage. Wenn man so ein Subnetz einstellen will, ist es auch nicht weiter schwierig, schreibt er, dann nimmt man den RAD-VD-Server und ja, wenn man da ein bisschen rumspielt, dann kann man auch in einer Stunde oder ein paar Stunden dieses Problem lösen und dann alle Rechner im Netzwerk, auch Windows-Client sogar, mit einer IPv6-Adresse einrichten. Ja, es gibt aber auch noch Schattenseiten, schreibt er. So ist für einen Rechner eine IPv6 und eine Default-Route vorhanden. So versucht dieser für jede Domain als erstes eine AAA-Auflösung über den DNS. Nur wenn diese fehlschlägt, geschieht ein Fallback auf einen A-Eintrag. Dies wäre nicht weiter das Problem, wenn alle Server richtig konfiguriert wären. Doch leider trifft man ab und zu auf Domains, die einen AAA-Rekord besitzen, aber im Apache oder die Firewall falsch konfiguriert ist. Zum Beispiel eine davon war meine Uni. Und er musste erst mit vielen E-Mails überzeugen, dass dass da ein Problem mit IPv6 gibt. Tja, ich muss mal auch mal gucken, ob man hier die Uni irgendwie dazu kriegt, auch IPv6 anzubieten. Das ist auch dieser Grund, warum ich IPv6.radiotux.de jetzt verwende, statt einfach einen www.radiotux.de einfach einen AAA-Rekord hinzugefügt habe, sondern IPv6.radiotux.de reicht man tatsächlich. Da gibt es nur einen AAA-Rekord, also 4 A's, nicht den normalen A-Rekord. Ja, auch sollte erwähnt werden, dass der Service von Six auch Ausfälle haben kann. Ja, passiert natürlich mal. Ende letzter Woche war zwar ein Tunnel öffnet, aber irgendein Service hat ein Problem. Auf jeden Fall macht das Ganze Spaß, schreibt er. Und einen der wichtigsten Punkte, den man noch erwähnen sollte, dass alle Rechner im Subnetz vom Internet aus erreichbar sind, da hat er recht. Also wenn man sowas macht, dann muss man schon gucken, dass man sein internes Netz noch irgendwie schützt mit Firewalls und richtigen Einstellungen und sowas. Ja, da sollte man dann halt mal drüber nachdenken oder vielleicht IPv6-Tables verwenden und ja, das werde ich mir in nächster Zeit auch mal angucken. Bis jetzt tatsächlich ist mein Rechner auch noch ein bisschen ungeschützt. Da muss man auch mal gucken, dass die Firewalls dann richtig konfiguriert sind und sowas. dass man da nicht irgendwelche Dienste von außen unfreiwillig aufmacht. Da muss man echt aufpassen. Aber auch da ist gerne noch Feedback willkommen. Also wer da schon ein bisschen mit rumgespielt hat, Firewall, IPv6, wie man sein Netz dann über IPv6 richtig schützt, weil ja, bisher nutzen ja viele NAT als Schutz, aber NAT fällt erstens weg und zweitens ist es auch kein richtiger Schutz. Von daher muss man sich eh mit Firewall-Regeln in der Art an der Stelle da beschäftigen. Ja, so viel zu dem Feedback über IPv6. Bisher, wer da noch mehr hat, einfach eine E-Mail schreiben an info@radiotux.de. Ja, du willst noch was sagen?
Nö, ich dachte vorher, du warst nämlich schon fertig. Dann kam doch noch was zu IPv6.
Ja.
Ich dachte, das Feedback wäre wieder eher was Generelles, deswegen hatte ich da mein Ding noch dazwischen gedrückt.
Ist egal.
Aber sonst hätte ich das natürlich gerne danach gesagt. So ist es halt. Wenn der Sendeplan so gut ausgearbeitet
ist. Ja, wir sollen es vielleicht mal vorher machen. Oder das Wiki hier noch ein bisschen.
Nee, das lebt davon. Die Sendung ist dadurch total lebendig.
Ich hätte immer noch so eine ewig lange Mail von Heiko, den wir letztes Mal schon hatten. Ich habe es echt noch nicht geschafft.
Feedback.
Ja, Feedback. Aber wir können auch erstmal Musik machen.
Wir können
ja
ein Buch draus drucken.
Von Heikos Mail.
Ja, dann mach doch Musik, dann lesen wir uns das durch und dann überlegen wir uns, ob wir es sagen oder nicht.
Ich habe es mir schon durchgelesen, ich bin aber leider auch noch nicht zum Antworten gekommen. Oder?
Okay. Ich habe die aber nicht bekommen.
Die hat er mir privat oder so. Die schickt er mir. Die hat er mir.
Wieso kriege ich nicht deine privaten E-Mails eigentlich?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Okay. Er wollte wahrscheinlich nur, dass du es liest, weil da viel zu harte Kritik für mich drin ist.
Ja, genau.
Ich glaube, so ist es.
Nee, ich glaube, er hat sogar geschrieben, du darfst ausnahmsweise bleiben.
Echt? Nee, ja. Wir müssen mal die Umfrage jetzt langsam machen, weil ich suche mir nämlich dann ein neues Radioformat.
Weil du hier schon wieder im Chat gebasht wurdest, oder was?
Nee, da ging es nur um Geld.
Ach so, du willst Geld für die Sendung hier haben, dass du bei uns bleibst. Nee,
ich wollte eine große Firma draus machen. Eine AG mit 7 Leuten.
Eine AG mit 7 Leuten.
Ja, dann welche Musik gibt's denn jetzt?
Jetzt gibt's noch einen Titel, den hat sich Sascha ausgesucht. Und zwar All My Fault mit Secret.
Passt gerade zu meiner Geschichte.
Okay.
Around made of faith. Cut these angels apart. They're just hollow figures inside the flames of hell. Silence breaks after walls. My breath the only motion they
seid ihr ganz witzig. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das künstlerische Freiheit ist oder ob das beabsichtigt ist oder komisch ist. Jedenfalls, das Lied war komplett übersteuert. Also,
ganz komisch.
Ein sehr, sehr, sehr seltsames Lied auf jeden Fall. All My Fault und Secret. Keine Ahnung, ob das so sein sollte, ob unser Player hier jetzt gesponnen hat oder ob das tatsächlich so gewollt ist. Und am Ende klang so, als hätte jemand die Scheibe, die Festplatte. Schallplatte. Gottes Willen. Schallplatte, wollte ich sagen. Naja, irgendwie kaputt gemacht. Sollen wir jetzt noch auf die Sache eingehen hier? Die Sache. Auf die E-Mail von Heiko?
Ja.
Ja, also, er hat mal wieder noch ein kleines Feedback geschrieben und kleines Feedback ist in dem, ja. Vielen Dank, Heiko, auf jeden Fall schon mal für die E-Mail. Habe ich schon mehrfach durchgelesen, aber wir sind einfach noch nicht dazu gekommen, die jetzt mal anzugehen hier wieder im Programm. Deswegen ist es leider schon einen Monat her, nachdem du die geschrieben hast, aber jetzt gehen wir endlich mal drauf ein. Ist
bestimmt noch aktuell.
Ja, natürlich ist sie noch aktuell. Er geht nochmal auf diesen Sit-In-Charakter ein, den er nicht so ganz so toll findet. Das ist zwar lustig für uns, aber irgendwie nicht für die Hörer. Und ich weiß nicht, wir bereiten schon immer mehr vor, aber trotzdem artet es bei uns doch nochmal ab und zu aus. Und heute ist noch das Problem dazu gekommen, ich habe mir eigentlich diesen tollen neuen Kopfhörer gekauft, dass ich auch den Jens und wenn der Andi mal da ist, der ist ja heute irgendwie uns abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht, wann wir das nächste Mal schaffen, alle irgendwie mal wieder unter einen Hut zu kriegen. Irgendwer fehlt immer. Ja, jedenfalls habe ich dieses Headset, diese teure Garnitur irgendwie vergessen und sehe den Jens diesmal nicht. Und das merkt man dann immer daran, dass irgendwie diese kurzen Stillepausen sind. Ich denke mal, das ist echt besser, wenn wir uns einfach sehen und uns angucken können und man sich auch mal so stumme Zeichen geben kann, die dann halt irgendwie...
Stopp, zum Beispiel.
Ja, oder irgendwas anderes. Also... Man kann sich halt, wenn man sich anguckt, doch schon mehr machen, als wenn ich jetzt zwar auf meine zwei Bildschirme gucke, aber irgendwie den Jens nicht sehe und wir halt so nicht kommunizieren und dann...
Müssen wir mal chatten nebenher.
Dann guckt man halt irgendwie in die Gegend und wartet, sagt der andere jetzt was, sag ich was, sagt der andere was, sag ich was und dann kommt wieder so eine Schweigeminute raus.
Nee, das ist eigentlich mit dem Headset, das will ich auch mal kennenlernen.
Ja.
Das ist bestimmt nicht schlecht.
Das Problem, das letzte Mal hat auch ein anderer Hörer geschrieben, er hat das nochmal bestätigt, was ich auch gesagt habe. Ich war irgendwie die ganze Zeit übersteuert mit dem Ding, habe aber noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Weil, das ist eigentlich ganz normal hier angeschlossen. Muss ich vielleicht mal die richtige Technik hier fragen, die sich mit dem Mischpult auskennt. Warum der das Ding irgendwie, warum der mein Headset übersteuert. Versuchen wir noch hinzukriegen. Ich denke mal, dann wird es auch noch ein bisschen, wir versuchen das mit dem Wiki noch ein bisschen mehr zu strukturieren, dass ich vielleicht auch mal schon immer reinschreibe, wann, wo Musik kommt und so. Das mache ich öfter noch spontan, beziehungsweise habe ich hier nur auf meinen Zettel vor mir liegen, aber der Jens sieht es zum Beispiel nicht, wann ich Musik eingeplant habe. Das müssen wir auch noch ein bisschen besser machen. Aber wenn man sich dann gegenseitig sieht, dann kann ich ihm das auch mal zeigen. Da steht Musik auf meinem Zettel. Naja, jedenfalls gucken wir mal, dass wir das mit diesem Sit-In-Charakter. Aber ich finde, die Sendung muss mir oder uns auch Spaß machen. Muss auch für uns lustig sein, oder?
Ja.
Ja.
Deswegen machen wir es ja eigentlich, oder?
Also ich zumindest. Schon.
So, genau, so viel mehr Wert, außer jetzt Feedback und der Spaß daran, ist ja momentan nicht da.
Wir machen die Sendung nicht für euch, wir machen die Sendung für uns, weil wir Spaß dran haben.
Und ihr dürft dann zufällig zuhören.
Ach, gemein. Na gut, also wir ziehen das ehrlich gesagt immer in die Länge, wie wir es jetzt hier auch schon gemacht haben. Ich glaube, es ist erst der dritte Satz und wir haben schon 5 Minuten wieder drüber geredet. Und es ist irgendwie unnötiges Zeug rüberkommt und der Hörer ist nicht dabei und sieht nicht, was wir da auf dem Monitor machen. Und wenn wir lustig im Internet rumsurfen oder mit dem Handy rumspielen, sieht man das auch nicht. Hat er recht? Mhm. Wir können mal gucken, dass wir das noch besser hinkriegen. Wie gesagt, wir versuchen das ja mit der Organisation nebenbei hinzukriegen, aber manchmal, ja, klappt es doch nicht so richtig. Aber zumindest hast du diesmal schon mal die Themen gesehen und auch darauf hingewiesen. Wir kriegen das schon noch besser hin irgendwie, dass wir hier nicht ewig lange rumrennen. Aber ich finde das mit dem Rumrennen doch manchmal ganz witzig.
Ja, naja. Das Problem ist halt immer, dass wir doch sehr eingespannt sind, teilweise dann in so einem anderen Leben. Und dann man auch gar nicht immer die Zeit hat, dann sich so mega groß vorzubereiten. Dann wird es entweder ausfallen oder man macht es halt dann so ein bisschen lockerer. Hm.
Also es soll auch nicht steif wirken, meint er, das ist klar, aber wir sollten irgendwo eine Grenze finden. Ansonsten muss er uns Lob aussprechen, zumindest die letzten 3 oder 4 Horazien fand er doch deutlich besser und sachlicher und das findet er auch gut. Vielleicht jetzt nochmal ein Feedback geben, wie es die letzte Sendung war, immer gerne, also auch mal nur ein kurzes Feedback, auch kein Problem. Oder ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, ihr würdet auch gerne mal audiomäßig was einreichen, das ist natürlich auch kein Thema, setzt euch vor ein Mikro, nehmt was auf, sagt einen Audiokommentar, ladet das irgendwo hoch, schickt den Link oder schickt uns die MP3-Datei an Info oder die OGG-Datei an info@radiotux.de und dann spielen wir das Feedback auch gerne mal in der Sendung. Also wenn jemand, sollte jetzt natürlich auch nicht irgendwie 5 Minuten sein, Feedback, aber so ein kleines.
Kann man schön mit Audacity aufnehmen zum Beispiel.
Ja, oder keine Ahnung, K-Recorder, keine Ahnung, das gibt's ja auch. Muss man ja nicht groß, wenn man es nicht groß nachbearbeiten muss. Dass Radiotux et Horaz nicht zu Linux-lastig gedacht war, mag schon sein, aber wenn man Radiotux hört oder liest, dann erwartet man doch schon hauptsächlich Linux. Und das haben wir diesmal geliefert, oder? Eindeutig. Linux Day, Linux Distribution, Schuser, IPv6 Erfahrungen mit Linux, Linux Spezialheft, Backup für Linux, Mail-Archivierung unter Linux. Na gut, außer Wolfram Alpha. Hart an der Grenze. Und
läuft aber auch unter Linux, muss man
sagen. Bestimmt. Versuchen wir tatsächlich da auf unser Stammpublikum zu hören und viel, viel mehr Linux machen. Ich mache ja auch hauptsächlich mit Linux rum, also außer hier im Studio muss ich immer mal ab und zu mit einem Windows arbeiten. Ansonsten ja, sitze ich den ganzen Tag vor Linux und ab und zu kriegt man halt mal so interessante Sachen wie diese Mail-Archivlösung und den Linux-Distribution-Chooser mit Distribution. Da. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr als Distribution bei euch rauskam. Lisa, ich müsste Gentoo verwenden. Ich verwende aber kein Gentoo. Ich verwende Arch Linux. Und OpenSUSE immer noch ein bisschen. Gut. Ja. Also er will mehr Linux und wir bringen mehr Linux. Ich finde es übrigens gut, wenn ihr euch auch über andere Themen der Arche unterhaltet, die nicht direkt mit Linux zu tun haben, aber Mac muss eben nicht sein. Was sagtest du doch gleich so sinngemäß, Radiotux, die Sendung rund um Linux, Open Source und gesellschaftspolitische Themen? Das ist eigentlich das richtige inhaltlich interessante Konzept. Ja gut, da bleiben wir. Und Andi und Jens dürfen auch bleiben, weil ab und zu sagen sie ja auch mal was Interessantes. Sie haben doch gezeigt, dass sie nicht nur...
vor allem dich bei Laune.
Das ja, genau. Ist das Wichtige. Genau.
Sonst redest du dich so steif, weißt du.
Ich nicht so steif.
Ja, und so.
Und zu dadurch, lang.
Dass wir immer so von hinten so ein paar Kommentare reinwerfen, hast du immer ein bisschen Zeit zu überlegen, was du jetzt sagst.
Ja, das ist toll.
Gell? Das ist doch super.
Das ist super. Also er hat nichts persönlich gegen euch beide und ihr kennt ja nicht nur...
Der kennt uns doch gar nicht. Aber wir sollen eher gehen, oder?
Nein, ihr sollt bleiben. Okay. Als nächstes machen wir echt die Umfrage. Sollt ihr bleiben oder sollt ihr gehen? Wir machen eine Radiotux-Mac-Sendung, wir machen eine Radiotux-Windows-Sendung.
Nee, die heißt ja dann nicht Tux.
Nicht?
Da regen sich dann wieder alle auf, wieso das so sein kann und so.
Naja. Gut. Die Umstellung der richtigen Radio-Tux-Sendung auf eine Talk-Sendung ist prinzipiell nicht schlecht, aber um es so zu formulieren, das Konzept der Talk-Sendung finde ich sehr gut. Eure Interviews sind, wie ich ja schon mal geschrieben habe, immer sehr gut, informativ und hörenswert. Und wenn das ein oder andere Interview zu dem ein oder anderen Thema interessant mal etwas ausführlicher wird, dann ist das gut so. Allerdings finde ich es noch besser, wenn die Talk-Sendung die bisherigen Magazinsendungen nicht ganz ablöst, sondern ergänzen würde. Sprich, optimal finde ich so einen Wechsel zwischen diesen Formaten. Je nachdem, wie es sich ergibt oder was das Thema so hergibt, siehe zum Beispiel CC2. Nein, ihr sollt jetzt nicht die beiden Wolfgangs kopieren, aber die machen das auch schon. Die machen auch gerne eine gute Mischung, mal Magazin, mal ausführliches Interview, mal kürzeres Interview, mal alles zusammen. Das Problem ist, die zwei Wolfgangs haben natürlich auch ein gutes Studio und haben jemanden, der ihnen das schneidet hinterher und die ganze Arbeit abnimmt. Ja, die haben schon einen Vorteil. Ansonsten haben wir das alles natürlich, können wir das auch alles machen. Aber nee, das war ja eigentlich meine Frage. Also ich denke mal, wir werden so eine Talksendung à la Chaos Radio Express so ein bisschen machen. Und ja, Magazinsendung macht halt wesentlich mehr Arbeit. Wenn ihr da sagt, ich will auch mal einen Beitrag schreiben, ich will irgendwie anders helfen, gerne. Aber irgendwo ist halt einfach, die Zeit fehlt dann halt tatsächlich bei so einer Magazinsendung. Die machen extrem viel Arbeit. Da ist man gut ein, zwei Tage beschäftigt, wenn man dann eine richtig gute Sendung machen will. Während so eine Talksendung halt ja in 5 Stunden gemacht ist. Das ist einfach ein Zeitunterschied. Das muss man ganz, ganz klar einfach so sehen. Wir gucken mal, dass wir das alles hinkriegen und ich bin ja immer noch dafür, dass wir ja mal irgendwie richtiges, schönes Namensschema einführen, was weiß ich, Radio Tux Doppelpunkt Talk, Radio Tux Doppelpunkt Magazin oder so. Müssen wir irgendwann mal nochmal eine Redaktionskonferenz irgendwo weit abmachen. Dann muss man da mal eine richtig einheitliche Linie finden und dann muss hier unser Jens vom Marketing auch mal vorbeikommen und muss mal sagen, wie man das am besten vermarktet.
Genau, Pakete schnüren ist sowieso gut.
Pakete schnüren, ja.
Hat man ja gesehen, dass das bei Windows zum Beispiel gut funktioniert. Die haben das wirklich so gemacht wie in den Lehrbüchern, gesagt, wir verkaufen nichts in einer Version, sondern wir machen 5 draus. Geht vielleicht nicht immer, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, oder ab einer bestimmten Höhe wird es halt irgendwie ätzend. Naja. Okay. Also eine Mischung sollten wir machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Versteift euch nicht bei der richtigen Sendung, nicht unbedingt auf ein Konzept, sondern macht das, was ihr halt sinnvoll haltet. Das mit dem ganz brauchbar bezog sich auf Andigos Linux. Übrigens schon gut interpretiert, auch wenn nicht aus dem Schwabenland, sondern aus dem Rheinland komme. Ich hätte auch gesagt, passt schon. Dann redet noch ein bisschen über Google, von Google will er auch nichts wissen. Naja, bei Google gehen mir halt so regelmäßig alle Alarmglocken an. Kann ich gut verstehen. Als Suchmaschine ohne Cookies, genau, recht brauchbar. Aber sonst, ich mag keine Firmen, die ihre Kunden oder wen auch immer so ausspionieren, zu viele Profile anlegen und so weiter und so fort. Bin ich voll auf deiner Seite. Ich sag auch, Google ist eine super Suchmaschine, aber bitte macht eure Cookies aus, lasst euch da nicht identifizieren und euer Google-Konto auch nicht anlegen und so. Aber hey, da gibt's ja andere Meinungen. Man sind tolle Dienste. Ich benutze noch Google Maps als einzigen Dienst. Das war's dann bei mir. Wir wollen euch aber zu nichts überreden. Wer das mag, der soll's benutzen. Ich bin auch eher so, ja, Google, echt super tolle Suchmaschine, geile Algorithmen. Aber hey, ihr müsst nicht alles von mir wissen und Cookies mache ich auch aus. Dann hat er noch über sein Handy ein
bisschen was geredet. Ja, das war's so im Groben eigentlich, also von den, jetzt wird's glaube ich ein bisschen spezieller dann.
Naja, er redet jetzt noch ein bisschen übers Telefonieren, übers iPhone und dass sein Handy halt telefonieren kann und übers Android und so weiter und so fort. Und dann Stichwort Weekly Newsletter, da wäre es, wenn ihr ja schon mal so überlegt habt, tatsächlich ganz gut und sinnvoll, wenn die Weekly Newsletter in einen Feed auslagern würde. Das haben wir mittlerweile schon gemacht. Kann man sich extra abonnieren. Müssen wir vielleicht noch unter Podcast richtig verlinken, glaube ich. Ansgar, deine Aufgabe. Müssen wir noch kurz machen. Können wir vielleicht, heute Abend ist ja noch Chat, noch mal kurz besprechen. Ist, glaube ich, da noch nicht drin. Aber ihr könnt es auf jeden Fall auf blogradiotux.de extra abonnieren mittlerweile. Zumal ihr dann eigentlich auch Gentoo Monthly News, den Arch Linux Newsletter und so weiter vorlesen müsstet. Ich weiß nicht, gibt es das von allen? Ja, stimmt, von Arch habe ich es gesehen, aber es ist eher so ein Monatsding. Für die, die es nicht selber lesen wollen, sicher eine gute Idee. In einem separaten Feed könnten die dann noch ausführlicher vorgetragen werden und gegebenenfalls länger als 3 Minuten sein. Ja, aber trotzdem finde ich es ganz gut, dass das hier auch in der Sendung kommt, weil ich ab und zu echt Sachen rauspicke, die ich einfach, die nicht mal unbedingt was mit der einen Distribution zu tun haben, sondern einfach ganz nett so sind. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar Infos rausgezogen. Ich glaube, diese Linux Distribution Chooser war in einer der letzten Weekly News schon mal vorgestellt. Und daher habe ich den und habe das jetzt auch nochmal näher besprochen. Also da gibt es immer ganz tolle Informationen, die man einfach sonst nicht mitkriegt. Allerdings solltet ihr den Vortragenden, zumindest einem von beiden, der Name ist mir gerade in Fällen abgewöhnt, ständig dieses http://, mit den URLs vorzulesen. Ja, ich denke mal, das haben wir mittlerweile auch hingekriegt, dass man das nicht macht. Man sagt halt einfach mal am Anfang oder am Ende, wo man die weiteren Infos findet oder packt sie dann noch mit in den Blog, weil URLs so vorzulesen, naja. Ich mache es ja auch manchmal www.blablabla.de noch zu sagen, aber klar, http://, muss man nicht dazu sagen. Zu Arch Linux wollte ich kurz noch was schreiben. Du sagtest in einer letzten Sendung, dass Arch keine Init-Skripte hat. Das stimmt, es gibt kein Verzeichnis init.d, aber es gibt rc.d und da liegen die grundlegenden Init-Skripte. Und die wichtigsten Dateien so sind rc-local, etc-rc-local, etc-rc-sys, int und so weiter und so fort. Und das habe ich natürlich auch schon rausgefunden dann irgendwann mal. Aber gut, wer mit Arch Linux einsteigt und sich wundert, wo diese ganzen Init-Skripte hin sind, für den ist es auch nochmal ein guter Hinweis. Also der guckt einfach mal unter etc/rc-d zum Beispiel. Ja, war für mich auch eine komplette Umstellung. Ich schreibe auch meistens immer noch etc-init, bis ich dann merke, ne, da war es nicht. Also es ist schon eine Umstellung irgendwie. Na gut, in Sachen schnellerer Mirrors gibt es durchaus brauchbare Python-to-Rank-Mirrors. Habe ich noch nicht verwendet, aber ich habe einfach ein paar Mirrors, die ich kannte, einfach so gesetzt, dass die gut passen bei mir. Aber ja, es gibt dieses Python-Skript Rank-Mirrors, was man mal durchlaufen lassen kann. Und er fragt sich, warum ich die i686-Variante installiert habe, wenn ich eine 64-Bit-CPU habe. Denn 64-Bit-Variante von Arch Linux bringt eigentlich keine Einschränkungen im Gegensatz zu i686. Lediglich auf Zato muss man verzichten und der Opera basiert auf x64 immer noch auf Qt3. Ja, aber es liegt leider nicht in der Macht der Arch Linux-Entwickler. Ansonsten immer weiter so mit Radiotux und nachträglich noch alles Gute zum 8. Ja, vielen Dank, Heiko. Sind wir jetzt, haben wir sie doch noch fast durchgelesen. Und ich habe einfach mit 64-Bit vorher ab und zu mal Probleme gehabt, gerade Java und Flash und sowas. Benutze ich zwar nicht sehr oft, aber kommt ja mittlerweile auch in 64-Bit alles. Aber trotzdem war ich irgendwie, nachdem ich jetzt lange 64-Bit gehabt habe und damit irgendwie keine Vorteile gehabt habe, sondern eher, du schreibst ja auch, sind 2-3 Sachen und die 2-3 Sachen, es macht ja einfach keinen Unterschied, also so große Bilder, so große Dateien transportiere ich nicht hin und her und schneller wird es irgendwie auch nicht dadurch. Und deswegen habe ich diesmal einfach i686 genommen, statt die 64-Bit-Variante. Aber klar, meistens macht es einfach keinen Unterschied. Und das ist Geschmackssache. Kann jeder, wie er will, entscheiden. Okay. Dann vielen, vielen Dank für das ausführliche Feedback. Ihr könnt natürlich auch Feedback geben. Wie gesagt, schreibt einfach eine E-Mail oder geht ins Blog, postet dort einen Kommentar. Oder noch besser, ich hätte gern echt mal Audiokommentar. Wir hatten, glaube ich, erst ein Audiokommentar. In der ganzen langen Zeit, die wir das jetzt schon machen, erst ein Audiokommentar.
Und ich will mal, dass jemand anruft hier im Studio.
Ja, können wir.
Das ist der Schrägsitzung.
Weil ich gestern Abend noch mit ein paar Leuten im Chat diskutiert habe und das klang so, als würde tatsächlich jemand anrufen wollen. Ich kann es ja auch noch mal sagen, jetzt, nachdem die Sendung ja fast vorbei ist, 0711. 089-23-26-20. Hat aber keiner gemacht. Entweder haben sie die Telefonnummer nicht rausgefunden oder sie haben sich doch anders entschieden. Aber vielleicht klingelt jetzt gleich noch das Telefon. Kann man auch mal jemand wieder in den Chat schreiben, dass wir das im Chat wieder als Zeile oben im Betreff drin haben. Dann kann man hier natürlich auch anrufen und Feedback abgeben oder zu dem Thema, was wir gerade besprechen, IPv6 oder was weiß ich, auch einfach mal seinen Senf dazugeben. Also es sollte schon irgendwie zum Thema passen oder halt man schreibt vorher eine E-Mail und sagt, ich hätte da Thema XY, wollen wir nicht mehr drüber reden, dann rufe ich an und bereite mich gegebenenfalls auch noch richtig darauf vor. Okay. Hast du noch was?
Nee.
Hast du nichts mehr? Dann, ich auch weiter nicht mehr.
Guck mal, vielleicht. Schluss, ist lang genug.
Und es reicht noch nicht. Und um 20 Uhr geht die Radiotalk Skype-Konferenz los. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch die Weekly News. Wir sind natürlich alle wieder da. Und wir fangen diese Woche an, ich glaube, mal die Reihenfolge Fedora, OpenSUSE, Ubuntu. Zumindest sind sie gerade so drin. Dann, bedanke ich mich für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Hast du Zeit?
Ich denke.
Schon, ja.
Passt.
Dann gucken wir mal, auch dass der Andi wieder da ist, dass wir endlich mal wieder alle zu dritt sind. Weil, schon doch irgendwie nochmal ein Tick lustiger, als wenn man immer nur zu zweit ist. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Genießt das Wetter, wenn es nicht gerade irgendwie hagelt oder so. Wie letztens. Riesen fette Teile kamen da runter. Fette
Teile. Ich hätte die gern gesehen. Ich war, aber irgendwie hatte ich das bei mir. Hat's kam keine.
Naja, gut. Jedenfalls dann bis nächste Woche. Tschüss sagt Ingo.
Und tschüss sagt Jens.
Juhu!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fedora Weekly News Nummer 177. Mein Name ist Henrik Heigel. Ankündigungen und Planet Fedora. Thorsten Lemuis fragte auf Fedora Planet, welche Frage würdet ihr gerne dem FESCO-Kandidaten, dem Fedora Engineering Steering Committee, stellen? Richard W.M. Jones kündigte die erste funktionierende Version von Virt Inspector an, einem Command-Line-Tool, welches dir sagt, was in einer virtuellen Maschine los ist. Thomas Kaniot schrieb einen kurzen Artikel, wie man ein Fedora 11 Release-Event erfolgreich auf die Beine stellt. Jack Abutol interviewte Leonard Pöttering, einem Red Hat Desktop Team Engineer und Audioguru über Pulse Audio und Audio in Fedora allgemein. Susan Lauber schrieb, wie der Fedora Contributor helfen kann, das Wiki noch weiter zu verbessern. Nico Bukulai und Jerome van de Meuwen berichteten von der eLiberitica in Bukarest, Rumänien. Ambassadors, Fedora in Mexiko. Alejandro Acosta präsentierte einige Remixe auf dem Workshop bei der Linux User Group in Chihuahua, Mexiko. Er erstellte eine angepasste Distribution auf Fedora basierend und testete sie gleich auf einem Live-USB-Stick. Weitere Informationen darüber sind unter Facebook in der Gruppe Fedora Mexiko zu finden. Mache deinen eigenen Fedora 11 Event. Mit der näher kommenden Veröffentlichung von Fedora 11 häufen sich auch die dazugehörigen Release- und Install-Partys. Um diese in den Fedora Weekly News veröffentlichen und publik machen zu können, wendet euch einfach an Larry Caffiero und er wird dies dann weiterleiten. Kontaktdaten sind unter www.fedoraproject.org im Bereich Weekly News zu finden. Qualitätssicherung. Dope Flash Installationsanweisungen. Christopher Ballant erklärte, dass er die Wiki-Seiten zum Thema abgedatet hat und hier nun auch Informationen zu finden sind, wie man den Flash-Player unter einer 64-Bit-Umgebung installiert. Adam Williamson merkte an, dass hier auch auf freie Alternativen hingewiesen werden sollte und Paul W. Friels hat dies dann auch gleich umgesetzt. Artwork. Auf Wiedersehen Fedora Art, herzlich willkommen Fedora Design. Marianne Duffy teilte eine Umstrukturierung mit. Das Art-Team heißt nun Design-Team, um zum einen mehr User anzusprechen und zum anderen, da es mehr passt, dass es auch um User-Interface-Design und ähnliche Dinge geht. Übersetzungen, Translation, neue Übersetzungen. Übersetzungen für Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Französisch, Japanisch und Russisch, sind für viele Webseiten veröffentlicht. Der SE Linux User Guide ist nun zur Übersetzung freigegeben. Das POT-File kann heruntergeladen werden und unter translate.fedoraproject.org in übersetzter Form zurückgegeben werden. Virtualisierung. Xen 3.4.0 veröffentlicht. Pasi Kirkenen leitete eine Infomail von der Xen-Mailingliste weiter, in dem die Veröffentlichung von Xen 3.4.0 angekündigt wurde. Fedora 11 wird allerdings Version 3.3.1 enthalten. Das war's auch schon wieder für diese Woche mit den Fedora Weekly News. Auf Wiederhören.
OpenSUSE Weekly News mit Sascha Manns. Herzlich willkommen zur Ausgabe 73. Heute präsentiere ich Ihnen wieder die Highlights dieser Ausgabe. Ankündigungen. Moblin 2.0 wurde veröffentlicht, inklusive eines für Netbooks optimierten User Interfaces. Aus der Community. OpenSUSE GNOME Bug Day. Im Rahmen der Community Week hatte das GNOME-Projekt 14 Bugs reviewed, 9 davon sind nun geschlossen. Google Summer of Code. Am 23. Mai startete das Google Summer of Code Projekt. Die Studenten des OpenSUSE-Projektes begannen mit ihrem Coden. Planet SUSE. Miguel de Casa berichtet in seinem Blog über Moonlight 2 Preview 3. Stephen Shaw erklärt in seinem Blog ein paar Hintergründe zu iFold. Tipps und Tricks. Dominik Leuenberger schrieb einen Blogpost über das RPM-Packaging für Anfänger. Scott Morris beschrieb das Erstellen von selbstsignierten SSL-Zertifikaten. Neue Software. Peter Mladek schrieb das OpenOffice.org 3.1 RC2 verfügbar ist. Dieses Projekt beinhaltet den Upstream-Code sowie die Go-OO-Fixes. Verfügbar ist es im Unstable-Zweig von OpenOffice.org. Adventures of Masterchef Bukro, Episode 1, wurde veröffentlicht. Dieses auf der Cube 2 basierenden RPG wurde bei Pac-Man veröffentlicht. Noch gibt es keinen Branch davon im OBS. OpenSUSE Forums. In den Foren gibt es auch interessante Themen. Zum einen gibt es Grundwissen zum Partitionieren und ebenfalls sehr interessant ein Thread über Telefone in Linux. Und ein letzter Artikel handelt von KDE 4.3 Beta. Upcoming Events und Meetings. 30. Mai 2009 ist das Weekly News Team Meeting und am 3. Juni 2009 OpenSUSE Project Meeting. Security Updates. Mit Datum vom 20. Mai 2009 wurden Sicherheitsaktualisierungen an Acroread und dem Kernel durchgeführt. Bitte schnellstens aktualisieren. On the Web. eWeek Europe schrieb einen Artikel über die bessere Performance von OpenSUSE Office.org 3.1. Buschtrommeln.
du jetzt miteinander, da ist der Roman Hanhardt mit dem Ubuntu-Wochenrückblick der Kalenderwoche 21 nachzulesen auf ikea.ubuntuusers.de. Jede neue Ubuntu-Version bringt jeweils einige Bugs mit sich, welche vor der Veröffentlichung nicht mehr korrigiert werden können, so auch diesmal beim Jounty Jackalope Ubuntu 9.04. Einige bekannte Bugs werden auf dem Blog Ubuntu Geek besprochen und dazu jeweils eine Lösung angeboten. Den Gecko Media Player lässt sich als Plugin für die Browser Firefox, SimonKey, Epiphany, Galian und den MIDI Browser nutzen. Das Plugin kann über die Paketquellen installiert werden. Eine Live-CD des Ubuntu Privacy Remix ist zum Download bereit. Es handelt sich noch um eine Beta-Version. Das System soll sich vor allem für unversierte Benutzer eignen, welche die Möglichkeit suchen, ihr System vor Angriffen von außen zu schützen. Das Telekommunikationsmagazin teletarif.de stellt die Ubuntu-Version als kostenlose Alternative für Windows vor. Wie nicht anders zu erwarten, wird die Benutzerfreundlichkeit positiv herausgestellt. Negativ findet man hier, dass keine Windows-Software auf Ubuntu laufen würde. Wein wird offenbar bei diesem Artikel verschwiegen. Eine Nachricht von der Firma Dell. Sie bietet nämlich neu die XPS 13 Maschinen erstmals in den Vereinigten Staaten mit einem vorinstallierten Ubuntu 8.10 oder wahlweise 7.04 an. Vom 25. bis zum 29. Mai treffen sich die Ubuntu-Entwickler in Barcelona, um die Rahmenbedingungen für die Entwicklung vom Ubuntu 9.10 festzulegen. Einen etwas ausführlicheren Bericht findet man zu den wichtigsten Neuerungen im KDE 4.3 in diesem Wochenrückblick, sicherlich lesenswert für alle KDE-User oder solche, die es werden möchten. Weiter gibt es einen Hinweis zum Instant Messenger Empathy, welcher dank dem Telepathy Framework das SIP-Protokoll erlernt hat. Bislang kann man vom Empathy zu Empathy Telefongespräche führen. Eine Studie, welche im Auftrag der Firma IBM durchgeführt wurde, hält fest, dass Desktop-Rechner nicht in jedem Fall mit einem Linux bestückt werden könnten, denn gewisse Aufgaben ließen sich zurzeit mit einem Linux noch nicht durchführen. Und jetzt noch die Hinweise zu den Treffen und Veranstaltungen. Der Bugjam mit Daniel Holbach in Berlin am Donnerstag, den 28. Mai. Am 3. Juni 2009 finden zwei Veranstaltungen statt, nämlich der Monatsstammtisch in Berlin und der Stammtisch der Langener User Group in Langen. Am 4. Juni das Anwendertreffen in Dortmund und am 7. Juni der Tag der offenen Tür der Look Pain in Pain. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Ubuntu-Wochenrückblick kann verbessert werden, wenn die Hörer und Leser sich daran beteiligen. Zu diesem kleinen Aufruf gibt es einen Link zum entsprechenden Forum. Das ist es wieder gsi. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Die Buschtrommel ist eine Zusammenfassung des Wochenrückblick von Ubuntu Users und Herr Fritsch.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial ShareAlike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Links.